Ja, wir sind im Hebräerbrief und wir kommen in die Mitte des Briefes, wo auch gleichzeitig das Zentrum inhaltlich liegt. In Kapitel 8, Vers 1 wurde uns das schon angedeutet. Die Hauptsache aber ist, wenn das einer sagt, dann weiß man, aha, okay, jetzt kommen wir also zur Hauptsache. Und das ist dann auch so, dass eigentlich in diesen Kapitel 8, 9 und 10 letztendlich die zentrale Aussage dieses Briefes uns vorgestellt wird. Und das hat natürlich viel mit dem zu tun, wo die Juden herkommen. Es ist ein Brief an die Hebräer geschrieben, ein Brief, der geschrieben ist an Menschen, die aus dem Judentum herauskommen, die das Judentum kennen, die das Alte Testament kennen, die Tora. Jedes Jahr wird einmal im Synagogengottesdienst die ganze Tora vorgelesen, die fünf Bücher Mose, Stück für Stück. Und so war ein Jude, der im Judentum groß geworden ist, kannte all diese Dinge, wovon jetzt hier die Rede ist. Und ein wesentlicher Aspekt, warum der Hebräerbrief das hier alles ausbreitet, ist, dass es die Gefahr bestand, dass Leute sich zurückgewandt haben. Nachdem sie Jesus Christus kennengelernt haben, nachdem sie das Evangelium gehört hatten und Jesus in ihr Herz aufgenommen hatten, nachdem sie sich bekehrt hatten und Jesus nachgefolgt waren, sind sie unter Verfolgung gekommen. Und das ist etwas, was uns die Bibel von vornherein lehrt, dass wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann ist es ein wunderbares, großartiges Geschenk, das ewige Leben. Es ist das wunderbare, großartige Geschenk der persönlichen, nahen Beziehung zu Gott als unserem Vater, wir als Kinder Gottes. Das sind alles wunderbare Geschenke, die uns damit gebracht werden, ewige Geschenke. Gleichzeitig wird uns aber immer vorausgesagt, dass es bedeutet, dass wir auf Entbehrungen in dieser Welt zusteuern, dass wir verfolgt werden, dass es eben nicht easy ist, alles easy. Nein, es wird Bedrängnis geben, das wird uns ganz klar vorausgesagt. Und viele Menschen, die sich, die an Jesus glauben, in dieser Welt heute, an diesem Tag, erleben Verfolgung, einfach aufgrund dessen, dass sie an Jesus glauben und sich dazu bekennen und werden teilweise ins Gefängnis gesteckt, teilweise gefoltert, sie werden misshandelt, vertrieben, unterdrückt, benachteiligt. Bedrängnis kommt und das hat Jesus seinen Jüngern schon immer gepredigt. Das haben auch die Jünger, die Apostel dann, als sie das Evangelium hinausgebracht haben, immer so gepredigt. Paulus hat das immer so gepredigt, hat gesagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und Jesus hat gesagt, das Wort, das Evangelium ist wie Samen, ein Samenkorn, was der Seemann nimmt und auf die Erde verstreut. Und da spricht er davon, dass die Sonne aufgeht und sticht und hernieder. Es wird richtig heiß dort im Sommer. Und wenn die Pflanze keine tiefen Wurzeln hat, dann verdorrt sie. Wenn sie nicht bis in die Tiefe hinein ihr Wasser holen kann, dann verdorrt sie. Und das nimmt er als Gleichnis für Menschen, die das Evangelium aufnehmen in ihr Herz, weil das ja so schön ist, so toll, weil das ja alles so klasse ist, die Liebe Gottes aufnehmen, ja gerne. Aber dann, wenn es an den Punkt kommt, der Bedrängnis, der Verfolgung, der Versuchung, standhaft zu sein, zu überwinden, zu widerstehen, schmeißen sie hin. Gehen ein, die Glaubenspflanze geht ein. Und damit haben es diese Hebräer hier zu tun, mit Bedrängnis, mit Verfolgung, mit Unterdrückung, mit Anfechtung. Und der Brief ist geschrieben, vor allen Dingen zuallererst als ein Ermutigungs-, aber auch ein Wachrüttelschreiben. Was diese Leute aufrüttelt und wachrüttelt, schmeißt es nicht hin. Bleibt dran. Und das Mittel, was er gebraucht, ist, dass er lang und breit erklärt und uns vor Augen führt, wer ist Jesus eigentlich? Und was haben wir in Jesus alles empfangen? Und wenn ihr euch jetzt wieder zurückwendet, denn das ist ja letztendlich die Alternative, wenn ich mich von Jesus lossage, wo wende ich mich dann hin? Dann wende ich mich wieder in das alte Leben zurück, wo ich herkomme. Die alten Dinge müssen es dann regeln und tun. Die alten Hoffnungen. Oder ich suche mir vielleicht was Neues. Okay, das gibt es natürlich auch. Sie standen hier in der Gefahr, darin einfach nachzugeben und in das Alte zurückzufallen. Und der Hebräerbrief, dem geht es ganz wichtig, ist ihm ganz wichtig, deutlich zu machen. Dieser alte Bund, ja, das war der alte Bund Gottes mit dem Volk Israel, ja. Aber dieser Bund ist bei weitem übertroffen. Er bringt nicht das, was der neue Bund durch Jesus bringt. Und deswegen führt er jetzt natürlich diese ganzen Bilder vom Priestertum, von den Opferriten im Tempel von Jerusalem, der ja schon kurze Zeit später zerstört wurde, was Jesus auch vorausgesagt hat, wo dieser ganze Opferkult auch äußerlich zum Stillstand gebracht wurde. Hier ist er noch aktuell und darauf wird Bezug genommen und es wird ganz klargestellt, dieses Priestertum, diese Opferriten sind etwas, was vergangen, was im Vergehen, im Verschwinden ist. So steht es in Kapitel 8, Vers 13. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Das ist die ganz reale, konkrete Situation, in der sich der Hebräerbriefschreiber befindet. Er sagt, dieser alte Bund, von dem Jeremia schon, der alte Prophet Jeremia gesprochen hat, der hat davon gesprochen, dass Gott einen neuen Bund schaffen will. Einen ganz anderen Bund. Von dem haben wir letztes Mal gelesen. Ein Bund, wo Gott die Sünden des Volkes hinwegnehmen wird. Ein Bund, der geschlossen ist, allein aufgrund dessen, was er tut. Ohne Voraussetzung, ohne Wenn und Aber. Sondern das, was Gott für uns getan hat, was Jesus für uns getan hat, das gilt. Und das ist der Bund. Ich habe alles für dich getan. Schlag ein. Das ist unser Bund. Das soll unser Bund sein. Hier ist mein Blut, hier ist mein Leib. Nimm, iss, trink, genieß es, nimm es in dich auf. Meine Liebe für dich gegeben, mein Leben für dich gegeben. Das ist alles. Das ist der Bund. Was für ein herrlicher Bund. Klasse. Will doch jeder haben, oder? Ja, wir, die wir das Vorrecht hatten, dass Gott uns diesen Bund nahegebracht hat und die wir letztlich nach allen Widerständen, inneren und äußeren, Ja gesagt haben dazu und die wir darin leben und uns erfreuen an der Gemeinschaft mit Jesus, wir können nur sagen, warum? Warum kann man dazu Nein sagen? So ein wunderbarer Bund. Das ist der neue Bund. Nicht wie der alte Bund. Der alte Bund, der ein Bund des Wenn war. Wenn ihr darin wandelt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann will ich euer Gott sein. In dem neuen Bund wird ein anderer Schuh draus. Wenn du das annimmst, was ich dir gegeben habe, wenn das, was ich getan habe, das ist da und das ist der Bund. Kein Wenn. Sag einfach nur Ja. Und dann wirst du meine Gebote halten. Das fordert oft viel Glauben von mir. Wo ich sehe, dass ich oft immer noch versage, obwohl ich in diesem neuen Bund lebe. Aber das ist Gottes Weg. Gottes Weg ist, dass er diesen neuen Bund schließt und sagt, die Liebe reicht. Meine Gnade reicht. Meine Gnade ist dir genug. Die Gnade muss es richten. Sie muss es wirken. Kein Druck, kein Gesetz, kein du musst, wenn, dann, sondern einfach, ich bin dir gnädig, ich liebe dich, ich habe all deine Schuld getragen. Du darfst jeden Tag neu anfangen mit mir und mit mir gehen. Ich bin dein Gott. Wenn du dieses Opfer annimmst, was ich gebracht habe, dann gilt das. Und das haben wir Sonntag ja auch gehört. Er hat das Opfer gebracht. Und der alte Bund ist im Verschwinden. Er hat sich überlebt. Und das ist natürlich bezogen auf den Opferkult in Jerusalem. Dieses, dass ich die Sünde, und das ist ja letztendlich, der alte Bund zeigt erstmal auf, das sind die Gebote, wenn du die hältst, dann bin ich dein Gott. Dann war natürlich die Realität, sie haben es nicht gehalten. Schon gleich nachdem Gott ihnen die Gebote gegeben hat, sind sie in den Götzendienst hineingefallen. Und Gott hat gesagt, ich hau die alle weg. Das geht doch nicht. Kann auch nicht wahr sein. Das ist, als ob jemand frisch verheiratet ist und gleich am zweiten Tag in seiner Ehe fremd geht. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich schmeiß alles gleich wieder hin. Hat Gott aber nicht gemacht. Mose ist als Fürsprecher eingetreten, wie Christus für uns eintritt, und hat gesagt, verwirf es nicht, vergib ihm doch die Schuld. Und Gott hat vergeben, hat wieder neu angenommen, hat den Bund erneuert und hat diese ganzen Opfer eingeführt, dass sie ihre Sünde, zumindest ihre Sünde bedeckt wird durch das Opfer. Ein Opferritual, was aufwendig war, was mühsam war, was eklig war, was schwer zu ertragen ist. Wenn man sich das vorstellt, man würde das wirklich durchziehen, so wie das da steht. Ich weiß nicht, ob die Juden das jemals in ihrer Geschichte so extrem durchgezogen haben, wie das eigentlich geboten ist. Aber wenn die das wirklich durchgezogen hätten, Mann, ich hätte täglich zum Tempel rennen müssen und für mich opfern lassen müssen. Doch krass, oder? Und so ist es doch auch in den Religionen, die du heute hast. Weißt du, die haben alle ausgeklügelte Systeme. Auf der einen Seite hohe ethische Ansprüche, na, Gutes zu tun, barmherzig zu sein, Liebe zu üben. Das findest du überall, diese Ideale. Dem anderen nichts Böses zu tun, dem anderen Gutes zu tun. All diese Sachen, die findest du überall. Und dann, aber auch natürlich, weil wir Menschen sind ja, die Menschen auch, die da draußen sind ja alle nicht doof. Wenn sie inne werden, wenn sie darüber nachdenken über ihr Leben, dann fällt ihnen auf, scheiße, wir tun das nicht. Wir geben uns Mühe, wir erreichen es vielleicht zu einem gewissen Prozentsatz, gut zu sein, gut zu handeln. Aber wir schaffen es nicht. Es reicht nicht. Du kannst dir noch so viel Mühe geben, es reicht nicht. Und dann auch dieses Bewusstsein zu haben, es gibt so was wie einen göttlichen Maßstab. Es gibt so was wie einen göttlichen Anspruch und den erreiche ich nicht. Was mache ich jetzt? Klar gibt es diese Art und Weise, damit umzugehen, zu sagen, naja, der liebe Gott macht schon ein Auge zu, ne? Und ein zweites auch noch. Geht schon klar. Klar gibt es solche. Oder Leute, die diesen Maßstab dann wegdiskutieren wollen und sagen, das ist alles überzogen, übertrieben, wir sind ja nur Menschen und was weiß ich und all das. Egal, aber es gibt auch eben viele Ansätze in den Religionen, gerade Leute, die das wirklich ernst nehmen, diesen Anspruch ernst nehmen und sagen, ja, das ist wirklich ein ernsthafter Anspruch, dem müssen wir als Menschheit, als Menschen, als Menschheit genügen. Sie sehen sich mit dem Scheitern konfrontiert, mit dem Scheitern, dem persönlichen Scheitern und dem Scheitern der Menschheit, und sie fragen sich, wie können wir damit umgehen, mit der Schuld, mit der Sünde, wohin damit? Und dann gibt es ausgeklügelte Systeme, wie ich diese Schuld abtragen kann, wie ich Gott gnädig stimmen kann oder die Götter, was ich alles tun und opfern muss, damit die Mächte, die über mir sind, mir gnädig gestimmt sind und ich ein gutes Leben führen kann, was ich mir ja wünsche, ein gesegnetes Leben. Und was mache ich da nicht alles? Aber, und das sind dann diese Systeme, die dann aufgestellt werden, und die sind genauso unerreichbar, Geschwister. Diese Systeme, die dazu gedacht sind, dass sie mir einen Zugang zu Gott vermitteln, sind genauso schwer zu gehen oder unmöglich zu gehen. Diese Opferriten einzuhalten, in der Form, wie sie geboten sind, ist quasi unmöglich. Oder ich denke an den Islam, was du da alles tun musst. Dieses fünffache Gebet am Tag. Welcher Muslim tut das? Wer kann von sich sagen, dass er das wirklich jeden Tag tut? Keiner. Kann mir keiner erzählen von den Muslimen. Und dann kommst du in so eine Situation, wo du auf der einen Seite denkst, ja, das ist alles gut und richtig und das ist der richtige Weg und ich muss mir ja Mühe geben und ich versuche es ja auch. Und auf der anderen Seite hast du ein schlechtes Gewissen. Du weißt ganz genau, das reicht nicht. Ich werde diesem Anspruch nicht gerecht. Ich komme da nicht ran. Und so ist das dann auch hier. Es geht hier nicht nur ums Judentum. Es geht um alles, was Religion anbetrifft. Das Alte. Der alte Bund ist auch der alte Weg, der Versuch der Menschheit, einen Weg zu Gott zu finden, sich zu bahnen zu Gott. Und Gott hat das dem Volk Israel geboten. Aber es war von ihm geplant, dass dies ein Bild sein sollte, ein prophetisches Bild, ein Gleichnis für das, was er tun will. Und das steht jetzt hier in Kapitel 9. Lass uns jetzt hier einfach mal ein paar Verse lesen. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum. Ein Heiligtum, ein Ort, wo ich Gott begegnen kann, wo ich Gott nahen kann. Das ist ja so eine schöne Sache, danach sehnt sich jeder Mensch, dass ich einen Ort, wenn ich weiß, okay, in der Marktkirche, wenn ich da reingehe, da kann ich Gott begegnen, das wäre doch cool, ne? Dann brauche ich nicht irgendwie, dann gehe ich, ne, wenn ich eine Begegnung mit Gott haben will, dann fahre ich da einfach hin, dann gehe ich da hin, in diese Marktkirche, dann mache ich die Tür auf und dann sage ich, hi Gott, hier bin ich. So, ne? Und dann haben wir Gemeinschaft. Dann ist er da, ne? Und dann begegnen wir uns. Das ist doch cool. Ne? So hätten wir es gerne. So hätten wir es gerne. Oder hier, ne? Ich komme hier in die Herrenstraße rein, setze mich hier hin und dann, ne? Dann begegne ich Gott. So hätte ich es gerne. Und Gott hat auch gesagt, ja, ich schaffe einen Ort, wo ihr mir begegnen könnt. Ich gebe euch ein Heiligtum. Ich gebe einen Ort auf der Erde, wo du mir begegnen kannst. Das ist dieses irdische Heiligtum. Gott ist nicht so, dass er so ein spirituelles Wesen ist, das völlig abgeht von unseren Bedürfnissen, sondern er erniedrigt sich immer wieder. Er wird Mensch. Jemand, der zum Anfassen ist. Hier auf die Erde. Er will dir begegnen. Das ist sein Wunsch. Und deswegen gibt er dem Volk Israel ein irdisches Heiligtum. Hier auf der Erde. Sichtbar. Du kannst dahin gehen. Aber das mit diesem irdischen Heiligtum hat so seine Schwierigkeiten, seine Probleme. Das wird jetzt gleich deutlich. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet. Das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, das das Heilige genannt wird, hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird. Das goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost hatte und die Tafeln des Bundes waren, oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Ja, man könnte da noch sehr viel mehr drüber reden und ihr könnt das auch alles nachlesen, wirklich, was da drin steht, wie das ausgesehen. Man kommt in diesen Raum jetzt rein, er gibt uns ein kleines Bild davon, von diesem Heiligtum. Und das Wichtige, worum es ihm eigentlich hier geht, sind nicht so die ganzen Einzelheiten. Wobei es unheimlich interessant ist, sich mit diesen Einzelheiten zu befassen und wirklich sich da rein zu vertiefen. Was bedeuten diese Einzelheiten, diese einzelnen Gegenstände im Heiligtum? Die haben alle eine Bedeutung. Wichtig ist ihm aber in diesem Zusammenhang nur, dass dieses Heiligtum aus zwei Teilen besteht. Und dass da jeweils ein Vorhang ist. Du stehst also, du kommst zu diesem Heiligtum und da ist erstmal ein Vorhang. Den kannst du zur Seite tun und gehst dann hinein in das Heiligtum. Und jetzt denkst du ja, jetzt begegne ich Gott. Hi Gott, hier bin ich. Und dann hängt da noch ein anderer Vorhang, wo drauf steht, Edge Badge, ich bin erst hinter diesem Vorhang. Hochspannung, genau. Na, du denkst, du kommst rein, jetzt begegnest du Gott, ach nee. Ich bin erst hier in der Vorhalle, ich bin nur im Heiligen, das Allerheiligste ist dahinter. Der Weg, der ist wie so ein Hindernislauf. Ne? Irgendwie kommt das nächste irgendwie, das nächste Hindernis, jetzt muss ich erstmal das nächste Hindernis. Das ist das Bild von diesem Heiligtum. Es war ein Heiligtum, was eben unterteilt war nochmal. Hier ist das Heiligtum, da ist das Allerheiligste. Du bist vielleicht ins Heilige vorgedrungen, aber du bist noch nicht im Allerheiligsten. Du bist Gott nahe gekommen, aber du bist ihm noch nicht richtig nahe. Das ist das Heiligtum, was Gott ihm gegeben hat. Was deutlich macht, ja, das mit dem irdischen Begegnen auf der Erde, Gott auf der Erde zu begegnen, als sterblicher Mensch, als sündiger Mensch auch, das geht nicht so einfach, das funktioniert nicht. Da kommst du nicht einfach so hin. Du kannst nicht einfach zu Gott kommen. Gott hat eine große Sehnsucht, uns Menschen nahe zu kommen. Deswegen ein irdisches Heiligtum. Er kommt hier mitten rauf auf die Erde, an einen bestimmten Ort, um uns zu begegnen. Aber wir können nicht vordringen. Da gibt es das Vorzimmer. Und dann wirst du nicht vorgelassen. Ich würde gern zum Chef gehen. Der hat gerade sehr viel zu tun. Du kannst jetzt leider nicht reingehen. Du bist nicht so wichtig oder du bist nicht gefragt oder was weiß ich. Ne? Gibt solche Situationen. Darum geht es Gott nicht. Gott geht es nicht darum, dass du nicht wichtig bist oder dass er dich nicht in seiner Nähe haben will. Aber er kann dich nicht vorlassen. Warum nicht? Das steht hier jetzt. In Vers 6. Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste. Ja, immer ins Heilige, ne, sind immer drin im Heiligen, aber sind immer beschäftigt mit heiligen Dingen, immer beschäftigt mit dem Gottesdienst und so weiter, aber haben keine direkte persönliche Beziehung zu Gott. Gelangen immer nur ins Vorzimmer. Viel beschäftigt mit Religion, viel beschäftigt mit christlichen Glauben, viel beschäftigt mit der Bibel, viel beschäftigt mit Musik, mit Anbetungsmusik, viel beschäftigt mit allem Möglichen, vom Zeug, aber nicht direkt in Beziehung mit dem lebendigen Gott. Bleiben im Vorzimmer, im Heiligen, nicht im Allerheiligsten. Was steht hier jetzt? In das zweite aber, einmal im Jahr, allein der hohe Priester. Und das, also, da kann ich mir so richtig hier den Papst vorstellen, ne, wie er dann einmal im Jahr, was weiß ich, zu Weihnachten dann irgendwie im Petersdom in, ja, also ein bisschen ist es doch so, oder nicht? Geht er dann da irgendwo hin, wo sonst keiner hin darf, ne, und holt da irgendwie und nimmt da dann ganz persönlich dann das Abendmahl irgendwie nur für sich oder so. Einmal im Jahr nur. Klar, das gibt eine große Feier, ne? Das ist ein aufregendes Event dann. Ja, jetzt, heute ist der Tag, wo der hohe Priester hineingeht und Gott ganz heiß. Einmal, und dann steht da aber nicht ohne Blut. Er konnte nicht einfach so hineingehen und sagen, hi Gott, hier bin ich. Heute ist ja wieder der Tag so, ne? Wo wir... Nein, er musste Blut mit sich nehmen, das er darbringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Das ist der Versöhnungstag. In 3. Mose 16 ist davon die Rede. Lass uns das mal aufschlagen. Mal ein bisschen nachlesen kurz. 3. Mose 16. Das ist der Versöhnungstag, ja. Der Versöhnungstag. Der ist im Herbst immer. Auch heute wird der noch von den Juden gefeiert. Natürlich nicht auf diese Art und Weise, sondern es wird sich daran erinnert. Irgendwie haben sich bestimmte Rituale herausgebildet, was sie dann gemacht haben, statt dieser Opferriten. Der Versöhnungstag. Kapitel 16, Vers 1, und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben. Da wird angespielt auf die Situation, dass die Söhne Aarons, die ja Priester waren, ausgewählt, nicht jeder konnte Gott nahen und im Heiligen und Allerheiligsten dienen, sondern nur diese Priester. Und sie, die Söhne Aarons, diese beiden, hatten sich versündigt. Und Gott hat sie hinweggenommen, hat ihnen das Leben genommen, was ihnen geschenkt war, weil sie sich versündigt haben. Und jetzt öffnet er eben den Weg und sagt, ja, ihr seid fehlbar, ihr versündigt euch, also gebe ich euch einen Weg, wie ihr vor mich kommen könnt. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Will nicht. Ich will das Leben. Aber er kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Und dann steht hier, denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Das ist ein deutliches Zeichen dafür. Hier geht es darum, in die Gegenwart, direkte Gegenwart Gottes zu kommen. Von Mose wird uns berichtet, dass er mit dem Herrn von Angesicht zu Angesicht sprach. Davon ist hier die Rede, das ist hier gemeint. Dieses Gott von Angesicht zu begegnen, ihm auf eine Weise nahe zu kommen, wie das unmöglich ist für einen sündigen Menschen normalerweise. Und dann steht hier weiter, auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen mit einem Jungstier für das Sündopfer und einem Widder für das Brandopfer. Und dann wird hier ganz viel erzählt und so weiter. Und in Vers 11 steht dann hier, und Aaron bringe den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Stier des Sündopfers, der für ihn ist. Es wurde ein Stier geopfert und es wurde ein Ziegenbock geopfert. Ne? Ein Jungstier, aber ein Stier halt. Ne? Könnt ihr euch vorstellen. Ne? So ein Stier. Und dann so ein Ziegenbock daneben. Also Stier, Ziegenbock, okay? Vergleich, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, ja? Okay, jetzt würde ich ja sagen, okay, der Ziegenbock, der ist für mich, ich bin ja auch so ein Ziegenbock. Und der Stier, ne, das große Vieh, das ist für das ganze Volk. Es ist genau umgekehrt. Der Stier ist für den hohen Priester, der muss für seine Sünde einen Stier opfern. Für das Volk den kleinen Ziegenbock. Das ist aber auch schon ein Bild für das, was eigentlich kommen wird. Dass Jesus
als unser Hoherpriester. Er bringt das Opfer, das große Opfer. Er bringt sich selbst zum Opfer. Und er muss nicht für sich opfern, sondern für das Volk opfern. Aber er bringt dieses große Opfer. Der Hohepriester aber, er ist von Sünde. Er hat große Sünde und er muss einen Stier für sich opfern, damit er überhaupt in diesen Dienst eintreten kann. Und das ist so wichtig zu sehen. Es ist eine völlige Verirrung des christlichen Glaubens, wenn so etwas eingerichtet wird, ein Papsttum, wo wir einen heiligen Mann dann an der Spitze stehen, der dann auch noch als unfehlbar bezeichnet wird. Natürlich nur, wenn er auf seinem Stuhl sitzt und dann irgendwie vom Stuhl verkündet irgendwas Unfehlbares. Von seinem Feuerstuhl. Aber das ist so undenkbar. Der hohe Priester muss seinen Stier für seine Sünde opfern. Obwohl er doch der heiligste Mann war, der in die Nähe Gottes kommen durfte, einmal im Jahr. Er muss seinen Stier bringen. Je näher du Gott kommst, je näher du ihm an ihn herantrittst, an diesen heiligen Gott, desto mehr wird eigentlich auch deine Sünde offenbar. Das heißt nicht, dass deine Sünde größer wird, aber sie wird offenbarer. Je näher du in die heilige Gegenwart Gottes kommst, das sehen wir auch in allen Beschreibungen, wo die Propheten auf besondere Weise Gott begegnet sind. Sie sind zusammengebrochen auf die Erde, niedergefallen, weil sie es nicht ausgehalten haben, diese heilige Gegenwart Gottes. Das hat sie umgehauen. Das war zu viel für sie. Und Hebräer, wir gehen wieder zurück in Hebräer, Hebräer 9. Also, einmal im Jahr durfte der hohe Priester durch diesen zweiten Vorhang hindurchgehen, alleine, ganz alleine, nur einer. Und er musste Blut bringen, darbringen, für sich selbst und für die Verirrung des Volkes. Vers 8, damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist. Dieses ganze System hat Gott gegeben und wusste ganz genau, dass es schwer zu gehen ist und dass es eigentlich es macht offenbar, da fehlt noch was. Es zeigt eine Sehnsucht an, da ist eine Möglichkeit, da gibt es einen Weg zu Gott. Aber dieser Weg ist so beschwerlich und so, der ist unmöglich zu gehen. Wir kommen da gar nicht hin. Wir sind Priester Gottes und wir dürfen ihm nicht nahen. Wir dürfen nicht durch diesen zweiten Vorhang durchgehen. Und der eine, der darf es dann, aber der muss dann einen Stier opfern dafür und das Blut mitnehmen. Er darf es nur einmal im Jahr, ganz alleine nur. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Er sagt hier, dieses System der Priester, die da immer in dieses Heiligtum hineinkommen, aber nicht in das Allerheiligste hineinkommen können, die immer Gott versuchen zu nahen, aber nie richtig rankommen an ihn. Das haben wir heute in der Religion. Das siehst du im Tempel von Jerusalem, sagt der Schreiber. Das ist dieses ständige Schlachtopfer bringen und versuchen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, aber nicht hineinzukommen. Aber das, Geschwister, wir sehen das auch heute noch. Wir sehen das überall auf der Welt, in allen Religionen und versuchen irgendwie Gott zu nahen. Und du siehst es auch, leider Gottes, vielfach im Christentum, was sich Christentum nennt, was sich christliche Kirche nennt. Genau dasselbe Prinzip, wie bitter. Weil das Wort Gottes uns hier im Hebräer zeigt, dass der Weg jetzt durch Jesus Christus offenbart worden ist. Das ist das, wo er dann hinzieht, auch in Kapitel 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Er hat uns diesen Weg eröffnet, der Weg ist frei. Du kannst tatsächlich zum Heiligtum gehen, in die Marktkirche, die Tür aufmachen und sagen, hi Gott, hier bin ich. Du brauchst nicht in der Vorhalle zu warten und wirst nicht durchgelassen. Du brauchst nicht erst irgendwie einen Aufstieg zu machen, irgendwie als Priester Karriere machen, bis du dann endlich vielleicht doch mal hoher Priester wirst. Und dann musst du nicht einen Stier opfern und einen Ziegenbock, um dann vielleicht einmal im Jahr das Vorrecht zu haben, doch durchgelassen zu werden. Jesus ist unser hoher Priester. Das ist die Botschaft hier. Der das Opfer gebracht hat, was ein für alle Mal reicht. Er allein konnte es tun und er hat es getan. Für dich und für mich, dass wir alle diesen freien Zutritt haben zu Gott. Dass wir ihm nahen können, dass wir eine innige Gemeinschaft mit ihm haben können. Dass er mit uns von Angesicht zu Angesicht sprechen kann. Also dieses ganze System der Gaben und Schlachtopfer können uns nicht reinigen im Gewissen, können unser Gewissen nicht vollkommen machen. Auf das Gewissen werde ich heute nicht mehr eingehen, das werden wir nächstes Mal betrachten, was das heißt mit dieser Reinigung des Gewissens. Es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen, Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Und dann kommt da zu Christus die Erfüllung. Vers 11. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Hier wird uns aufgezeigt, ja, dieses irdische Heiligtum, das ist ja auch eine Begrenzung. Das ist ja auch schwierig. Für viele Menschen ist das schwer, nach Jerusalem zu kommen. Was weiß ich, die Muslime, die nach Mekka pilgern. Viele, viele können das nicht tun. Müssen das, obwohl das zu ihren Pflichten gehört, können das niemals tun, weil sie krank sind, weil sie keine finanziellen Möglichkeiten haben. Aus welchen Gründen auch immer, sind sie verhindert. Aber Gott hat uns ein wunderbares Vorrecht gegeben, weil er sagt, nicht hier auf diesem Berg oder hier an diesem Ort kannst du Gott ganz nahe sein und ihm begegnen. Nein, überall, jederzeit, im Geist und in der Wahrheit kannst du ihn anbeten. Und das ist das hier, das Wunderbare, dass dieses ewige Heiligtum, das ist der Himmel. Das ist aber nicht irgendwo da oben über den Wolken oder irgendwo jenseits der Sterne, sondern das ist eine Realität, eine Dimension, die über das hinausgeht, was wir sehen können, die uns aber ganz nahe kommt durch Jesus. Und er heißt nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, auf das die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Wie gesagt, das werden wir noch uns genauer angucken nächstes Mal. Wichtig ist für heute einfach zu sehen, dass wir ein so großes Vorrecht haben, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben durch Jesus Christus. Durch sein Blut ist uns dieser Weg eröffnet worden. Und wir können Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben auf eine Weise, wie das die Religion nicht tun kann. Und das ist etwas, was mich persönlich so bewegt hat, warum ich mich angefangen habe auszustrecken und zu suchen nach Jesus,
Was ich aber auch bei vielen anderen höre. Ich habe heute so ein schönes Heft gelesen von Wycliffe, die tolle Arbeit machen, die machen Bibelübersetzungen überall in der Welt. In allen Völkern und kleineren Völkern und Sprachen versuchen sie, das Wort Gottes hineinzubringen und zu übersetzen. Da haben sie eine Geschichte. Jetzt über weit über 40 Jahre hat es gedauert, in einem Volk in Nepal die Bibel zu übersetzen. Und das ist jetzt abgeschlossen. Haben tolle Geschichte, was alles so in diesen 40 Jahren alles so passiert ist. Und wie eine Gemeinde Gottes dort entstanden ist. In 30 Dörfern, die es wohl gibt in diesem Volk, gibt es 28, in 28 von diesen 30 Dörfern gibt es christliche Gemeinschaften. Das ist doch krass, oder nicht? Zwei Frauen, die damals vor 40 Jahren da ausgezogen sind und angefangen haben, über Jahre, erstmal einfach nur sich mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die Sprache zu erlernen. Ganz langsam. Und jetzt hat Gott es so weit geführt. Das ist krass, krasse Geschichte. Und dann wird das Zeugnis von einer Frau erzählt, die Gaben gebracht hat. Ja, bei den Nepali, da werden auch die Hindu-Götter verehrt. Und ja, dann hat man Anbetungsgottesdienste und Opfer gebracht. Und dann haben sie immer Opfer gebracht. Und dann hatte diese junge Frau, damals noch ein Mädchen, hat ihre Eltern die Frage gestellt, ich habe irgendwie so die Idee gewonnen, vielleicht könnte es ja einen höchsten Gott über all diesen einzelnen Göttern geben. Die Eltern haben Quatsch, gibt's nicht. Gibt nur, die sind alle so auf gleicher Ebene, so die Götter. Aber irgendwie hat sie dieser Gedanke nicht losgelassen und dann hat sie bei so einem Opferritual hat sie nicht nur Opfer für die Götter gebracht, sondern auch noch für diesen einen höchsten Gott irgendwie. Da war ihr irgendwie am Herzen. Und erst später hat sie dann Christen kennengelernt und die haben ihr das Evangelium verkündet. Und hat sie gesagt, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Also hört sich gut an, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und so, das hört sich gut an, aber das brauche ich eigentlich nicht. Weil ich bin ja ein guter Mensch, ich bete täglich, ich bringe Opfer, ich tue Gutes, ich helfe den Armen, ich habe auch einen Beruf, ich bin Lehrerin, der nicht irgendwie unanständig ist oder so. Also ich brauche das eigentlich nicht. Und ist dann aber trotzdem mit in so einen Gottesdienst gegangen. Und das, was sie echt bewegt hat, war, dass die Leute dort in diesem Gottesdienst, in ihrer Anbetungszeit, in ihrem Gebet, sie hat die Leute dann beobachtet, die haben die Augen geschlossen, wie die dann gebetet haben, hat sie gedacht, das kann nicht sein, die beten so, als ob sie Gott von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden. Das ist ja so krass. Da hat sie angefangen zu beten, hat gesagt, ja, ich möchte, Jesus, ich möchte das auch. Da ist der Heilige Geist gekommen und hat sie überführt, dass sie Sünderin ist. Und dass sie Jesus braucht, um in diese Beziehung mit Gott hineinzutreten. Unter Tränen hat sie ihr Leben Jesus gegeben. So ein kleines Zeugnis von einer Frau da in Nepal, die genau das deutlich macht, was so viele erleben. Nicht nur in diesen Religionen, wo tatsächlich noch Opfer gebracht werden, wie im Hinduismus, sondern auch im Christentum. Wie gesagt, ich habe das selber auch so erlebt. Und viele andere, die das so erleben. Was weiß ich, ein junger Mann aus Sri Lanka, der bei uns in Gottesdienst kommt und sagt, ja, ich habe auch viel was vom Christentum mitbekommen und so mal gesehen und gehört. Das hat mich nicht angezogen. Aber ich bin in eure Mitte gekommen und ich habe gesehen, dass ihr eine Beziehung zu, eine ganz lebendige, direkte Beziehung zu Gott habt. Und das ist so ein Vorrecht, was wir haben. Diese direkte Beziehung zu Gott. Und das sollten wir pflegen, darin sollten wir leben. Lass uns doch zum Abschluss noch eine kurze Stelle lesen, um uns das nochmal vor Augen zu führen, was für eine wunderbare Herrlichkeit das ist. Im 2. Korintherbrief. Kapitel 3. Da geht es Paulus auch um die Gegenüberstellung vom alten und neuen Bund, Mose und seinen Zugang zu Gott. Vers 4 fangen wir mal an, Kapitel 3.
Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, hier meint er diese Gebote, den Bund, den Gott geschlossen hat, mit diesen Steintafeln, die 10 Gebote, wenn dieser Dienst schon in Herrlichkeit geschah, Mose hatte einen herrlichen Dienst, sagt Paulus hier, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Der ging immer in dieses Zelt hinein, begegnete Gott auf so unfassbare Weise. Gott sprach zu ihm, er erhielt diese Aussprüche Gottes und die Herrlichkeit Gottes war auf seinem Angesicht. Als er aus dem Zelt herauskam, hat er so gestrahlt, war diese Herrlichkeit so mächtig, irgendwie an ihm sichtbar. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, wie, oder vielleicht so ein bisschen, dass die Leute ihn gar nicht richtig angucken mochten. So irgendwie verschämt sich zur Seite gedreht haben. Nicht, weil das irgendwie peinlich war, sondern es ist eher diese Reaktion, von der ich gesprochen habe. Wenn wir dem heiligen Gott begegnen, aufgrund unserer eigenen Sünde, wir diese Diskrepanz spüren, diesen Abstand spüren und uns eher schämend wegen uns selber wegdrehen. Und er sagt hier, so herrlich war dieser Dienst, der aber letztendlich nicht zum Leben geführt hat. In Herrlichkeit war er. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht, und jetzt verhaspelt sich Paulus geradezu, denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit. Er ist einfach nur begeistert. Einfach außer sich. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Und das ist ja das, was das Thema auch im Hebräerbrief ist. Das ist das, was bleibt. Und jetzt geht's weiter. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Erst wenn du Jesus kennenlernst, verstehst du auch, worum es wirklich im Alten Testament bei den Propheten und bei Mose geht. Du entdeckst oder du begegnest ihm wirklich. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Da spricht Paulus über die Verheißung, dass die Juden sich zum Herrn bekehren werden in der Zukunft. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir durch dich diesen Weg haben ins Allerheiligste. Wir preisen dich, dass wir so ein wunderbares Vorrecht haben, in dieser tiefen, engen Gemeinschaft mit dir zu leben, wonach viele Menschen sich sehnen. Viele Menschen nehmen so viel Entbehrungen auf sich, um dem Gott, den sie sich so vorstellen oder den sie gelehrt bekommen, zu nahen. Wir haben dieses wunderbare Vorrecht, dass du alle Sünde, alle Schuld von uns genommen hast. Dass wir durch dich ganz nah sein können. Dass du sogar, ja, dass wir von Angesicht zu Angesicht dir begegnen können. Jeden Tag. Was für ein Vorrecht. Egal wo wir sind. Zu Hause, unterwegs. An jedem Ort. Hier auch in der Gemeinde. Jesus, wir preisen dich dafür und danken dir für diesen wunderbaren, für dieses wunderbare Vorrecht, was du uns geschenkt hast. Bitte lass uns das wirklich in Ehren halten. Uns daran erfreuen, es genießen, daran festhalten und anderen davon erzählen, Jesus, dass sie frei werden aus allen religiösen Zwängen, Herr. Ja, dass sie dich kennenlernen, Jesus, den wahren Hohenpriester, der uns den Weg eröffnet hat in das Allerheiligste.